Letzte Woche gab es den 150. Film und jetzt, logischerweise, den 151. Und wie schon angekündigt im vergangenen Film, werde ich jetzt bis Weihnachten darauf hinweisen, dass wir echt Unterstützung brauchen, finanzielle Unterstützung, damit wir auch im nächsten Jahr die Filme ausstrahlen können, damit wir Leute finden, die ihre Geschichte erzählen, damit es produziert werden kann. Und dafür brauchen wir eine riesige Summe. Und das sind 100.000 Euro. 100.000 Euro wird sicherlich nicht so sein, dass einer sagt, komm, ich mache mal kurz meinen Geldbeutel auf und ich ziehe 1.100 raus und leg die hier aus. Wäre auch schön, aber wir sind in der Zwischenzeit eine richtig große Community geworden und wenn jeder einen Teil dazu beiträgt, ist es definitiv möglich, dass wir nächstes Jahr auch die Sendungen ausstrahlen. Ich bin jetzt so dafür, dass man jetzt hier so Superlative raushaut. So und so viele Millionen Zugriffe haben wir. Oder über, was weiß ich, 300.000 bis 500.000 Stunden an super frommen Sendungen, die angeschaut wurden, allein im vergangenen 12 Monaten und so weiter. Machen wir nicht. Es ist einfach so, ich bin total dankbar für die Rückmeldungen, die kommen und eure Statements. Und es ist so viel, was hier passiert. Und wir machen weiter, wir gehen ins vierte Jahr im Vertrauen auf Gott, dass er uns hilft, dass er uns Türen öffnet. Das wird wichtig sein. Jedes Mal vor einem neuen Jahr stelle ich mir die Frage, ja, wie kriege ich jetzt 52 Leute zum Geschichten erzählen und nachher sind es 70 oder 80 und das ist so, das flasht einen, oder das flasht mich regelrecht und das ist total cool. In diesem Zusammenhang auch die Bitte oder die Aufforderung, schreibt mir info@superfromm.tv, wenn ihr eine Geschichte zu erzählen habt, dann ist das nächste Jahr schon auch wieder ein bisschen entspannter, was die Geschichten betrifft. Entspannt ist es nicht, was die Finanzen betrifft. Deshalb nutzt doch bitte den QR-Code, unterstützt die Arbeit. Ihr wisst, wir sind ein Werk, das komplett auf Spenden basiert. Und das heißt auch, dass wir im Vornherein nicht wissen, was kriegen wir eigentlich oder was kommt rein. Andererseits können wir jede Spende, nicht nur die von den 100.000, sondern generell jede Spende auch eine Spendenbescheinigung ausstellen. Also, ich bitte euch sehr herzlich drum und danke euch für die Unterstützung. Die nächsten drei Sendungen wird das Thema präsent sein, denn wir stehen gerade mitten in den Planungen. Schöne Überleitung, denn mein Gast, die heute ihre Geschichte erzählt, stand auch in den Planungen und die sahen ganz anders aus. Bis zu dem Abend, als sie Schmerzen hatte, dachte ein Blinddarm, geht dahin und nachher war es Krebs und zwar ein höchst aggressiver, einer, der nicht auf dem Schirm der Ärzte war und wie es ihr heute geht und wie sie in dieser schlimmen Phase damit umging, erzählt sie jetzt.
Klar bin ich einer, der gescheitert ist.
Ich wusste nicht mal, was da läuft und was es ist.
Ich bin in der Hinsicht im Moment ein bisschen privilegiert.
Der Podcast mit Thomas Mayer.
Natürlich denkst du dir dann erstmal, ja gut,
hat er
auch keine Ahnung.
Was weiß ich.
Studiert noch Medizin.
Ja.
Leidet.
Das hat er im Bett, hat er eigentlich einen Hund draufgeschlagen.
Egal wie abgedreht das war.
Corona 2020 war für viele von uns der Schocker. Mhm. Einmal kam es so und ging nichts mehr, jeder war erschrocken. Blöd ja. Ist es, wenn dann noch eine ganz andere Schocknachricht kommt. Wie war das bei dir? Als es hieß Krebs. Wie wurde das entdeckt? Oder?
Entdeckt wurde es an einem Mittwochabend gegen 23 Uhr, am letzten Septembertag 2020. Es fing an mit
so leichten... Ist ja noch kein Jahr her.
Nein, gar nicht. Mm-mm. Noch ganz frisch.
Carmen.
Ja.
Es fing an, sagtest du gerade?
Mit so leichten Ziehen. Ich habe erst gedacht, ich habe es am Blinddarm oder sowas. Ne? Also es ist so... ganz eigentümlich und ich habe dann den Tag abgewartet und es ging irgendwie nicht weg und abends habe ich dann meinen Mann gefragt, ob er doch mal mit mir Richtung Krankenhaus fährt, weil wir
es so schlimm wurde.
Ja, und ich hatte Angst, dass ich am nächsten Tag einfach nichts mehr kann oder dass es doch irgendwas Schlimmeres ist. Ich neige dazu, Hypochonder-ähnlichen Verhaltensweisen.
Ach, du bist nicht allein, da gibt es berühmte Vorbilder.
Ja. Ja.
Auf jeden Fall ist er dann ins Krankenhaus, das war ja nicht falsch.
Ja, genau. Wir sind dann auch hin und Corona-bedingt durfte er halt draußen warten, mein Kind im Auto halt auch. Wir wollten den nicht alleine lassen zu Hause. dann bin ich da rein, habe alles ausgefüllt, dann kam der Arzt und schaute drauf, per Ultraschall erstmal nur. Und er wurde immer stiller und dann dachte ich, okay, irgendwas stimmt da wirklich nicht, könnte ja wirklich der Blinddarm sein, ich war immer noch auf meiner Blinddarmspur.
Ja, klar.
Ja, und dann sagte er, nö, ihr Blinddarm ist völlig in Ordnung, mit ihrer Niere stimmt was nicht. Und dann dachte ich, wie mit meiner Niere stimmt was nicht. Viel zu groß, viel zu seltsam und wie Ärzte dann so sind, die einen sind nett, die anderen sind sehr klar. Der war sehr klar und sagte dann, nein, ab ins CT. Ja, und dann ging das los.
Spätabends noch?
23 Uhr, ungefähr.
Das ist ja noch nicht mal ein Jahr her. Da kann man ja lässig fragen, was dachtest du in dem Augenblick?
Panik. Also erst, ich hatte sofortige Panik. Das hängt wahrscheinlich mit meiner Geschichte zusammen. Wenn etwas entdeckt wird, was nicht gut ist, da, diese Sätze kenne ich schon. Als ich Kind war, hatte mein Vater Krebs. Und da liefen diese Sätze halt auch. Die gibt es ja schon seit Ewigkeiten. So. Und da ging bei mir sofort überall die Alarmanlage an. Hatte aber in dem Moment eigentlich nur Angst, wie ich es allen verklickern soll. Also um mich selber eigentlich gar nicht. So, das war sehr eigentümlich. Mhm. Aber eher so, weil ich habe eine Tochter, die war in dem Alter wie ich damals, also ein Jahr älter ist sie. Ja, das war nicht so gut.
Und dann heißt es so, jetzt ab ins CT.
Mhm, und abwarten. Das ist ja eine Ewigkeit.
Und dein Mann und deine Tochter, die saßen am Auto.
Sie draußen.
Hast du ihnen kurz was gemessaged?
Ich hatte kein Handy mit. Genau. Und die Ärzte wollten erst das CT abwarten, haben aber wohl in der Zeit auch schon mit ihm telefoniert.
Angerufen. Klingt ja notfallmäßig.
Mhm. Also hörte sich auch hochdramatisch alles an. Ja.
Und dann rein in die Röhre?
Mhm. Wieder
dok,
raus?
Dok, 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 dok.
Ja, die macht ja Gott sei Dank kaum Geräusche. Das okay. Ist ja ein CT, das geht ja noch.
Und dann kommt der Arzt und pinnt das Zeug da in den Leuchtkasten?
Mhm, genau. Und dann sagte er, ja, Sie bleiben besser hier und morgen müssen wir Sie in ein anderes Krankenhaus bringen, weil das, was wir jetzt sehen, können wir nicht klar definieren. Wir haben aber eine Idee, dass es kein gutes Ergebnis ergibt, aber was genau, wissen wir halt noch nicht. Und dann hieß es da bleiben. Und auf die Frage, ob mein Mann reinkommen darf, gab es ein Nein. Hm. Ja, und dann hatten wir nur das Telefon, also er war auch schon zu Hause, die hatten ihn nach Hause geschickt. Und dann haben wir versucht, über Telefon das auszudrücken und die Nähe auszuhalten. Haben wir auch ganz gut hingekriegt,
glaube ich. Ich wollte gerade fragen, das funktioniert ja normalerweise nicht so.
Ja, aber
keine Berührung.
Genau, das war das Härteste. Also die ersten Krankenhaustage, die waren schon ziemlich heftig.
Und dann wurdest du am anderen Tag verlegt?
Genau, am anderen Tag wurde ich dann in ein anderes Krankenhaus überwiesen. Die Fahrt dahin haben mein Mann und ich aber gemeinsam gemacht, haben wir darauf bestanden,
okay.
Sodass wir uns endlich sehen konnten und dann auch versuchen konnten, uns gegenseitig irgendwie zu stärken, zu halten.
Wer hat wen gestärkt?
Ich glaube, wir beide uns gegenseitig. Also auf der Fahrt haben wir eigentlich gar nichts gesagt, wir haben überwiegend geschwiegen. Im Krankenhaus dann selber saßen wir eigentlich nur Hand in Hand da, um dem anderen irgendwie zu helfen, was jetzt kläglich rüberkam, glaube ich. Also er lächelte qualvoll, ich lächelte qualvoll, aber ja. Es war jemand da. So, ne?
Das ja, man war spürt ja das jemand, das ist ja das große Thema ja, gewesen.
Genau.
Du spürst jemand, das war ja auch für längere Zeit wahrscheinlich wieder nicht möglich, oder?
Es ging, also wir hatten dann Gott sei Dank auch, also im wahrsten Sinne, Gott sei Dank, wir kriegten viele Schwestern und Pfleger, die sich auf uns einließen und auf unsere Sorgen einließen und auf das, was da sich gerade abspielte, weil es wurde ja wirklich immer schlimmer.
Was spielte sich denn ab, diagnosetechnisch?
Aggressiver Krebsform, welche ganz genau wussten wir noch nicht, aber es war auf jeden Fall irgendeiner mit der Niere. Definieren konnten wir ihn nur, wenn wir eine Biopsie machen sollten. Die sollte aber auf gar keinen Fall an dem Tag, vielleicht eine Woche später. Und da bin ich dann ausgetillt. Also ich habe gesagt, also eine Woche später auf gar keinen Fall. Heute oder morgen, aber dann spätestens. So, ich warte nicht noch ein komplettes Wochenende. Und
haben Sie sich darauf eingelassen?
Ja. Ich glaube, ich war zu panisch, als dass er das hätte nicht machen können.
Beruhigt die Frau, macht die Biopsie.
Genau, irgendwie so. Und ich durfte an dem Donnerstagabend nach Hause und durfte dann freitagsmorgens wiederkommen für die Biopsie.
Ah.
Und da musste ich dann auch über Nacht bleiben, wegen der Beobachtungsphase. Und danach war dann eine Woche später klar, dass es wirklich ein seltener, sehr seltener Krebs ist, ein sehr aggressiver Krebs ist, dass er schon sehr weit fortgeschritten war, aber bei T3. angelangt. Es gibt, glaube ich, nur T4 oder so. Ich habe mich damit
nicht näher. Ich kenne mich damit aus.
Ich auch nicht. Also ich habe das nicht näher mir angehört. Auf jeden Fall kurz vorm ziemlich aggressiv heftigst. Und
was heißt unbekannt? Also eine Form, die so nicht häufig vorkommt und die dann auch nicht schulmäßig behandelt werden kann, sondern man muss einfach gucken, wie reagierst du auf welche... Oh Mann.
Also was man mir versucht hat zu erklären oder was bei mir hängen geblieben ist, ist, dass die Schleimhaut der Niere diesen Krebsbefall hat. Und das im oberen Bereich der Niere. Und er hatte auch schon die Lymphknoten irgendwie erweitert, dass die um die Niere rum sind. Die waren irgendwie vergrößert. Aber nach der Biopsie konnten sie mir auf jeden Fall schon mal sagen, er hatte nicht in Lunge, Herz oder Lunge oder Niere oder andere Bereiche bestreut. Das hatte er nicht. Er war also wirklich nur zentral Niere und also die eine Niere und diese Lymphknoten rumrum geblieben. Und die Hoffnung war, mit einer Chemotherapie mir das Ganze zu verkleinern. So, dass dann eine OP möglich wäre. Und die OP wäre dann so gewesen, dass ich dann im Frühjahr diesen Jahres
2021
dann als beobachtend entlassen nach Hause hätte gehen können.
Das hört sich alles sehr technisch an, logisch. Ja. Zack, 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 zack.
Aber das ist,
ich wollte gerade sagen, da steckt ja ein Mensch dahinter, da ist die Carmen, die sowieso dann, wie du sagst, leicht hypochondrisch ist. Und wenn du sagst, die Hölle, du legst ja dann da und wartest immer, wie wird's? Dann die Chemotherapie generell, das gibt ja auch sehr viel Zeit zum Nachdenken und zum Leiden und zum die schwarzen Rollläden runterlassen innerlich.
Die Leidenszeit, die hatte ich definitiv. Die hatte ich auch öfter und nicht nur in diesem kleinen Fenster, sondern später dann auch noch ein paar Mal. Was ich aber immer hatte, waren sofort mein Glaube, meine Hoffnung und die Zusagen, die ich bekommen habe im Zwiegespräch mit Gott.
Wie lief das ab? Wie ging das vonstatten, das Zwiegespräch?
Das allererste Mal, wo ich dachte, okay, ich habe verstanden, war tatsächlich in dem zweiten Krankenhaus, wo ich über Nacht bleiben musste. Da wurde mir der Fernseher quasi präsentiert, weil alle meine zwei im Zimmer schliefen und ich konnte einfach nicht schlafen. Und habe dann erstmal die Talkshow geguckt, die mein Mann und ich immer freitags guckten. Und ich war danach immer noch nicht müde, so Logo. Ne? Man ist halt einfach aufgedreht. Und dann kam danach direkt eine Frau, die war an Krebs erkrankt, so eine Dokumentation. Und die erzählte davon und sie erzählte auch, dass sie dann später noch Kinder bekommen hatte. Und obwohl alle Ärzte gesagt haben, das geht nicht. Und der allerletzte Satz von ihr, das war dann mein allererstes Wunder, so in der Zwiesprache mit Gott war. Und der das heute sieht, und da zoomte die Kamera richtig ran an die Frau, dem sage ich, glaube an ein Wunder, es gibt eins. Und das habe ich gemacht. Da habe ich gesagt, okay. Ich gucke sonst nie länger, ich schlafe sonst, ich gucke auch eigentlich keine Dokus über krebskranke Leute, weil jetzt habe ich das ja selber eventuell. Und dann sagte die diesen Satz. Und an dem habe ich mich gehalten. Und das wurde dann auch vehement immer und immer wieder bestärkt und bestätigt.
War, oder kann man sagen, ist Gott dein Halt durch die Hölle?
Ja.
Durch Behandlungs...
Ganz definitiv. Obwohl ich immer noch falle, weil ich habe ja immer noch keine Heilung oder kein Sieg. Das habe ich ja noch nicht. Aber dieser Fall, den man fühlt, den wahrscheinlich jeder fühlt, wenn er irgendeine Diagnose hat, die ihm nicht gefällt, da fühle ich mich plötzlich, als wäre er gar nicht da. Also ich stehe trotzdem felsenfest auf den Bibelversen, die er mir zeigt.
Lesen ist das eine, Vertrauen das andere. Einnehmen das Dritte.
Ja.
Also mit dem Lesen sind wir gerade und du hattest dann aber so der Bogen zum Vertrauen, das war dann kein großer, oder?
Überhaupt nicht, nein. Also dieses Gefühl, ich habe mal irgendwann, ich weiß nicht, das ist noch gar nicht so lange her, da erzählte einer, man hängt an einem Felsen und man rutscht so ab und jetzt hört man eine Stimme, lass dich fallen und ich setze dich ganz vorsichtig auf den Boden runter. Und wenn du dich fallen lässt, dann setze ich dich runter, weil meine Hand ist ja da. Und wenn du dich nicht fallen lässt, dann stürzt du sowieso irgendwann ab. Aber dann bin ich nicht da. Und da habe ich echt lange überlegt, boah, hätte ich losgelassen? So, und ich glaube, ich hätte losgelassen.
Was lässt man da los?
Alles.
Ja, gut, das ist alles.
Okay. Komplett, also Gefühle, Ängste, Panik, die Liebe zur Familie, sein ganzes Leben, man lässt komplett los.
Ich kenne das Bildchen ein bisschen anders, dass ein Mann abstürzt und an einem Baum hängt und Hilfe, Hilfe, Hilfe schreit und dann schreit es von oben, hey, ich bin da. Oh, super, reicht die Hand runter, ich will auch hoch. Und dann sagt die Stimme oben, nö, lass los. Und dann sagt er, hä, ich stürze doch ab. Und dann sagt die Stimme da oben, nee, ich bin Gott, lass los, ich fange dich. Und dann schreit der Typ da oben, ist sonst noch jemand da? Ne, also ja. Mit dem Vertrauen, das ist immer die eine Sache. Aber
ich es bin mir tun, sicher,
es loslassen, was heißt alles?
Ich bin mir sicher, du lässt los, wenn du dir sicher bist, dass Gott mit dir geredet hat. Und nicht irgendeine Stimme, die du gehört hast. Oder gedacht hast, du hast es gehört. Oder, ja klar, das steht in der Bibel ständig so. Natürlich fällt mir der Satz jetzt ein. Aber wenn du das Gefühl hast, Gott hat jetzt wirklich mit dir geredet und das spürt man, bin ich 100% von überzeugt, dass man das wirklich spürt, dann mach's es.
Und die, ich sag's mal etwas flapsig, die Hypochondor-Lady, hat die sich verändert?
Sie ist immer noch ein bisschen Hypochondor. Also wenn ich anfange zu schwitzen, ist der erste Zack, den ich mache, Zwiebel? Nein.
Was? So.
Zwiebelgeruch. Also in der Zeit, wo der Tumor wuchs, roch ich stark nach Zwiebeln.
Ach du Schande.
Ja, und jetzt immer, wenn ich anfange zu schwitzen, ist das Erste, was klein Hypochonder kam.
Ja gut, macht. Das würde ich auch. Also wenn so ein Indiz da ist, so ein Merkmal, dann kann man ja testen.
Ja, also ein bisschen Zweifel ist grundsätzlich immer mit dabei. Ich glaube, den verliert man auch einfach nie. Aber das kennt er ja.
Wie ging es bergab? Gesundheitstechnisch meine ich, gesundheitstechnisch.
Gesundheitstechnisch ging es eigentlich direkt in den ersten Phasen sehr bergab. Also man konnte zugucken. Ich war am Ende im Dezember dann auf 45 Kilo und es ging gar nichts mehr. Ich kriegte nichts zu essen in mich rein, es wollte einfach alles nicht mehr. Ich konnte meine Zahnbürste, so eine elektrische, die stand auf dem Tisch und das Einzige, was ging, war, dass ich nach vorne ging und die Zahnbürste an die Vorderzähne hielt. Mehr schaffte ich einfach nicht mehr. So, und das war 4 Zyklen Chemo. Ich konnte nicht mehr laufen, ich saß im Rollstuhl, ich hatte mir von der Arbeit einen Rollator ausgeliehen, so immer so ein paar Schritte, dann drauf. Wir haben angefangen, wir haben ein Haus, da kannst du so leicht rumgehen, das sind vielleicht 20 Meter. Und wir haben mit 3 Schritten angefangen, dann Pause, dann Stuhl weiter, nochmal Pause und so haben wir trainiert. Ich habe immer gesagt, ich gehe die Schritte, die ich schaffe und einen extra. Dann ist das morgen der Schritt, den ich schaffe. So. Und so haben wir es dann geschafft und mich peu à peu wieder ins Laufen gekriegt. Und seitdem gehe ich gerne spazieren, weil ich es einfach kann.
Wie geht's dir heute?
Perfekt. Also mir geht es ungelogen wirklich, wirklich gut.
Du kamst hierher, wir sehen uns zum ersten Mal, du bist im Auto gefahren?
Ja.
Selbst?
Ja, natürlich.
Also, ja, natürlich. Gerade eben lässt sich noch mit dem Rollator rumfahren, ne? Nee, mit dem Rollstuhl. Ja. So natürlich ist es nicht. Ne?
Ja, Gott wirkt. Und das Mittel, also ich sage immer, das Mittel wirkt für die Ärzte und für mich ist es Gott.
Nimm uns mal mit rein in den Zeitpunkt, wo du merkst, dass es besser geht, dass es aufwärts geht.
Ja, Bombe. Ich wusste, ich kann vertrauen. Das war wie so ein Zahnrad. Also im Februar bekam ich ja das Mittel, aber zeitgleich auch die Diagnose, so ihr Leben wird garantiert nicht mehr lange dauern. Also der Arzt hatte damals zu mir gesagt, naja, 5 Jahre gebe ich Ihnen maximal, also die würde ich gar nicht mehr planen. Und das
ist aber knallhart.
Aber herzlich. Ich habe es ihm nie krumm genommen. Und dann hat er mir trotzdem auch zeitgleich den Mut gemacht, diese Therapie, die dann gegeben werden sollte, weil die Chemo ja nicht angeschlagen hatte, die hilft Ihnen jetzt trotzdem und bitte geben Sie die Hoffnung nicht auf, egal was Sie machen oder tun oder denken. 30% Hoffnung oder weniger, wie auch immer, aber das sind immerhin Hoffnungspunkte. Und dann habe ich ihn gefragt, wenn Sie hoffen, dann ich auch, dann her mit dem Mittel. So. Und an dem Abend habe ich Gottes Stimme auf der Couch bei mir im Wohnzimmer gehört. Und ab da ging es wirklich jeden Tag besser.
Darf ich fragen, was er dir sagte?
Hör auf zu bitten, es ist vollbracht.
Hör auf zu bitten, es ist vollbracht.
Ich habe eine...
Hörbar?
Absolut.
Als ob jetzt ich hier sitze und sage zu dir, hör auf zu bitten, es ist vollbracht.
Ja.
Hast du dich umgedreht, ob jemand in dem Zimmer ist?
Ja, ich war ganz allein.
Ja, man kann sich ja trotzdem, vielleicht steht da jemand da.
Also ich habe geguckt,
Gott selber,
also mein Mann war hinten irgendwo in der Küche, hatte gerade meinen Besuch rausgebracht und ich hatte eigentlich, also es war völliger, also ich war ganz, ganz alleine in diesem Raum. war aber in meiner Litanei, du kannst mich nicht sterben lassen, ey, ich bin noch 44, wie, ich kann nicht sterben, was fällt dir denn ein? Ich habe ein Kind, das ist 12 und ne, also irgendwo muss es ja weitergehen und das hast du, in der Bibel steht komplett was anderes, was fällt dir ein? Also so ohne Pause. Und dann ganz ruhig, fast überhörbar schon, also wirklich, hör auf zu bitten, es ist vollbracht. Und in dem Moment war Feierabend. Mit? Also ich hatte keinen Dialog mehr, nichts, Monolog eher. Ich war völlig frei von Panik, Angst, irgendwelchen Gefühlen. Es war komplett alles weg, es war wie leer. Und innerhalb von, ich kann es wirklich nie beschreiben, es ist so schade. Ich hatte alles in mir drin, Liebe, Freude, Hoffnung, alles, was man sich an Gefühlen denken kann, im kompletten Körper.
War das so, als ob du in eine andere Welt geschoben worden warst?
Nee, ich war immer noch im Wohnzimmer.
Ja, also ich meine jetzt so, du warst im Wohnzimmer, du lagst da, du warst am Rumlamentieren und Betteln und alles. Das ist die Welt, in der du zu Hause bist, aber eine andere Welt ist die Gotteswelt.
Ja, aber ich, also für mich war es eher, es kommt nicht.
Nicht, dass du was anderes siehst, sondern als ob dein Vorhang aufgeht.
Ja, ja. Ah. Also es war fantastisch. Da kann man süchtig nach werden.
Oder Vorfreude haben? Mhm,
absolut. Es war so ruhig, so friedlich. Und diese Gewissheit, ich wusste sofort, morgen geht es mir besser. Heute noch nicht, aber morgen.
Jetzt kommt die Mutter aller Fragen. Mhm. Was war morgen?
Eine Wende.
Nämlich?
Der Arzt, der mir am Tag vorher gesagt hat, ich muss Ihnen sagen, also Ihr Leben geht nicht weiter, höchstens verlängert und das Mittel, wir wissen noch nicht mal, wie es anschlägt. Und wenn das, was sich da noch abgebildet hat, was eventuell eine Metastase am Knochen wird, wenn das eine wird, dann wissen wir überhaupt gar nicht mehr. So, also es war wirklich kein schönes Gespräch, mir ist auch nicht viel hängen geblieben, ich war da zu panisch in dem Gespräch. Am nächsten Morgen rief der an. Direkt. Und mein Mann war dran und kam nachher ganz wütend, ganz freudig zu mir hingerannt und sagt, weißt du, wer angerufen hat? Der hat von gestern. Und der hatte dann erzählt, er guckte nochmal auf die Papiere und auf diese Bilder und sagte, nee, also noch ist es überhaupt nicht eine Knochenmetastase. Es liegt nur davor und wenn es auch nicht drum geht, dann haben wir richtig Glück. Und er wollte auch alles wissen, also wie es mir geht, wie es meinem Kind gegangen ist mit dem, dass wir es ihr gesagt haben. Also er war nicht nur ein Arzt, der eben die Diagnose abfragen wollte und wie es mir nach dem Medikament dann heute Morgen geht, sondern auch wirklich alles andere drum und dran. Und dann ging es wirklich, 3 Tage später waren die ersten Blutwerte da und sie waren schon verbessert. Und ich hatte die Chemo ja noch in mir. Also es ist für mich definitiv nicht, dass die Chemo raus war.
Zu diesem Zeitpunkt konntest du da schon wieder laufen oder war das immer noch diese Phase des Trippelns und des Schnaufens, Pause einlegen?
Es war kalt, es war Januar oder Februar schon mittlerweile. Es war ein sehr kalter Tag, die ganzen Tage danach und also einen Schneeanzug anziehen, um draußen spazieren zu gehen, weil mit 45 Kilo hat man keine Polster mehr, die einen warm halten. Das war schon zu viel, also ich konnte danach den wieder ausziehen und mich wieder auf die Couch legen. So sah es aus.
Du sagtest, da kann man süchtig danach werden. Mhm. Kannst du ein bisschen uns die Tür aufmachen? Du sagtest ja auch, man kann es schlecht beschreiben, aber wenn du es versuchst.
Also es ist wie, also zigmal mehr, wie wenn eine Mama ihr erstes Baby im Arm hält und der erste Kontakt da ist. Viel, viel mehr. Das ist die Liebe, die man spüren könnte. Aber es ist so viel, viel mehr.
Das ist schon mal ein guter Ansatz, Erklärungsansatz, finde ich.
Also das, was man fühlt, oder wenn das erste Schnauferle kommt vom Baby, oder wenn der Welpenhund das erste Mal einen ableckt, oder diese Glücksmomente, die Hundebesitzer vielleicht haben, ich bin keiner, aber so vielleicht.
Und vielfach potenziert?
Absolut. Also unmesslich, ich kann es gar nicht messen. Aber mit jedem Zwiegespräch, mit jeder Antwort habe ich dieses Gefühl davon unbedingt mehr, weil man fühlt sich angenommen, so wie man ist. Es ist überhaupt nicht, ich bin nicht fehlerhaft, ich bin eigentlich nur ich. So, ohne Bedingungen, ohne irgendwas an Verknüpfungen. Und er ist Big Brother, watching you, ehrlich. Also
im positiven Sinn?
Immer.
Also nicht mit dem erhobenen Zeigefinger, sondern er ist einfach da.
Ja, und nicht, wenn du Not hast, sondern immer.
Mhm. Du sagtest, dass diese Erfahrung einmalig war. Oder kam das nochmal? Habe ich dich missverstanden?
Dieses Hör auf zu bitten, das hat also er mir gesagt. Dieses,
ich sage es jetzt mal in meinen Worten, in eine andere Raum und Zeit versetzt zu sein.
Ja.
Kam das nochmal?
Ja, das kam noch einmal. Ja, in der Fülle und Heftigkeit nur noch einmal. Er sagte nicht viel, aber er gab mir diese Wärme in dem Nacken, die habe ich dann.
Es war aber nicht kein Heizkissen.
Nein, also das absolut gar nicht. Und es war auch wirklich nur wieder für Sekunden, aber danach sofort auch wieder diese Ruhe. Und
entscheidend ist ja, wie du damit umgehst.
Entspannte.
Dass es dir Ruhe und Frieden gibt.
Ja, absolut.
Und du weißt, Gott ist da. Ne?
Ja, du bist nicht alleine. Ja. Weil du bist auf vielen Sachen einfach alleine und mit deinen Gedanken alleine. Und das kreist natürlich um die Krankheit, um was sonst.
Du bist hier, demnach kam eine Besserung.
Ja, absolut. Ja, also das Mittel war mir gegeben, Immuntherapie.
War das nach dem, als Gott sagte hier, es ist vollbracht und es geht jetzt besser?
Dass die Besserung einsetzte?
Ja.
Also es kamen noch einige Abstürze, ja. Ne? Also das bleibt ja nicht aus. Genau, er hatte mir gesagt, es wird besser und halte durch.
Punkt.
So. Dann kamen die ersten Blutwerte, die sich verbesserten. Dann kam, dass ich Schritt für Schritt wieder besser laufen konnte. Dann bin ich arbeiten gegangen. Also ich bin während der Chemophase auch arbeiten gegangen, weil ich gesagt habe, zu Hause drehe ich am Rad. Ich muss und dann bin ich für 2 Stunden, dann bin ich mal für 1 Stunde, dann für 3, so wie ich gerade konnte. Das durfte ich, das ging. Ja, und dann, also er ist verbracht, ich konnte wieder laufen, ich war öfter wieder arbeiten. So, und dann wie war das dann? Dann wurden die Blutwerte peu à peu besser und du konntest wirklich jede Blutabnahme, kriegst ja so einen DIN-A4-Zettel, wo dann deine Werte draufstehen, nebeneinander legen und es verbesserte sich. Immer nur so ein bisschen, aber das, was zu hoch war, ging Richtung runter und das, was zu niedrig war, ging Richtung rauf. Und vor kurzem hatten wir dann fast alle gerade.
Also vor kurzem heißt?
4 Wochen.
Aus ärztlicher Sicht bist du da ein Wunder?
So würden es die Ärzte, glaube ich, niemals sagen. Ein Arzt sagte mal, der Spirit ist es.
Der Spirit?
Ja, der Spirit.
Der Holy Spirit oder der...
Also es ist eigentlich auch egal. Wichtig ist mir, den Leuten zu verklickern, dass diese Hoffnung, dass man die nicht verlieren kann. Und bei mir ist es halt Gott, auf den ich mich da sehr, sehr berufe und weil ich ihn merke und spüre. Und andere denken an Zufälle oder ans Universum oder was auch immer. Aber dass man auf gar keinen Fall, egal was die Ärzte sagen, aufgeben sollte.
Gab es Zeiten, Carmen, in denen du abgeschlossen hast?
Ja.
Ich meine, das ist nicht negativ, sondern
nein, gab's.
Einfach im Frieden und sagen, okay,
ja.
Ich lasse los.
Mhm. Genau. Nicht von meiner Familie, das ging nicht. Also mein Mann wollte davon gar nichts hören, logisch.
Ja.
Mit Freunden habe ich das besprochen, mit Freundinnen. Mit denen habe ich auch besprochen, wie soll mein Grabstein aussehen, will ich ein, wie will ich beerdigt werden. Mit meinem Mann habe ich die Patientenverfügung gemacht vor der OP, die ja gesetzt war. Wir waren ja einen Tag vor der OP noch so hoffnungsvoll, dass die OP stattfindet und am Tag der Aufnahme hieß es ja dann, oh nee, wir machen keine OP, die Bilder zeigen uns was anderes. Da habe ich auf jeden Fall vorher, weil die OP, die sollte auch 10 Stunden laufen, also mindestens 4 und war sehr gefährlich. Und ich habe ja noch so einen Thrombus gehabt, der in der Hohlvene zum Herzen sich schön ausbreitete und da traute sich ja kaum ein Arzt dran. Also,
wie war denn deine Beziehung zu Gott vor der ganzen Krankheitsgeschichte?
Den kannte ich. Ich sage immer, den kannte ich. Aber ich hatte keine große Beziehung. Also ich habe gebetet, klar, morgens, mittags, abends, die üblichen Gebete, die man so macht als Christ. Frühstücksgebet, dann für den Tag den Engelschutz und abends dann das Abendgebet, manchmal vor dem Essen noch. Und das war's. Und das auch eher oberflächlich. Ja? Also jetzt nicht mit der Gewissheit, wie ich heute bete. Heute habe ich das Gefühl, ich bete zu jemandem, der mir gegenüber ist. So wie im Zwiegespräch. Das hat sich absolut verändert. Und er war auch nie heilend für mich. Also Gott als heilender Mensch, den habe ich nicht als Kind nicht gelehrt bekommen. Ich habe ihn als Jugendlicher auch nicht so kennengelernt. Also in der Kirche, in der ich groß geworden bin, war das kein Lehrprogramm. So da eher... Also Gott macht das, um dir was zu zeigen oder als Strafe oder Besinnung oder ja, der lässt das zu, da musst du durch, wir müssen dann um Kraft beten. Das passte mir aber nie, das hat nie gepasst, auch nicht zu Zeiten, wo mein Vater daran gestorben war.
Wie hat deine Familie reagiert, als du dann auf einmal mit einem intensiveren Glauben daherkamst?
Er ist ja mitgewachsen. Also ich bin eine gerne Plaudertasche und habe nett gesagt, ne? Und habe meinem Mann alles erzählt, alles. Ich habe von einer Freundin, Madeleine, ein Buch geschenkt gekriegt. Da ging es um Heilungen, dass Gott heilt. Und das hatte ich dann auf dem Nachttisch liegen und erst wollte er gar nichts davon wissen.
Dein Mann?
Absolut gar nichts. Das wäre falsches Denken und was weiß ich. Und dann haben wir dafür gebetet, dass er sich vielleicht wenigstens mal den Titel anguckt und die ersten zwei Kapitel. Und irgendwann war dann tatsächlich der Moment da, wo er das gemacht hat und dann fluppt es. Und dann war er immer mit dabei. Also er hat alle Wunder, überwiegend alle Wunder mitbekommen. So, er war auch teilweise mit dabei. Oder hat es dann zeitnah ziemlich schnell erfahren. Ja.
Heißt es jetzt in deinem Umfeld, die Carmen, die hat, die ist religiös angefixt oder?
Das weiß ich nicht. Also ich gehe jetzt nicht ständig hausieren und sage, du musst jetzt an Gott glauben. Ich tue das nämlich jetzt auch. Nee, so nicht. Ja. Aber ich sag allen denen, die mich fragen, warum siehst du so gut aus, weil du bist ja noch eigentlich mitten im Sterbeprozess, ne? Weil ein paar Jährchen...
Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Entschuldigung, warum siehst du so gut aus? Denn du bist ja eigentlich im Sterbeprozess.
Ja, genau. Und da sage ich dann jedes Mal, naja, ich kriege Medikamente, aber ich habe auch Gott. Und das Aber, ich habe auch Gott, ist eigentlich immer das Erste, was ich sage. Und dann gibt es da noch alle drei Wochen ein bisschen was ich über den Port zugeschossen kriege. Und da liegt vielleicht auch der Segen drauf. So, ich weiß da nicht.
Ja, warum
wie.
Nicht?
Das genau.
Ist Arznei.
Ja. Na? Genau. Und Gott hat den Ärzten ja auch Talente gegeben.
Definitiv.
Ja.
Definitiv.
Genau.
Carmen, lässt du Gedanken zu, dass es eventuell Rückfälle geben kann? Oder?
Natürlich. Ja, also ich bin jetzt kein, der sagt, nee, alles wird supi, in 3 Jahren bin ich gesund. Nee, so nicht. Nein, ich bin ja konfrontiert mit allem. Und es ist mir auch bewusst, in welcher Lage ich mich befinde. Wie gesagt, der Fall ist ja noch vorhanden, aber ich fühle mich getragen und irgendwie gehalten.
Die Frage erübrigt sich fast, wer Gott für dich ist, oder? Du sagst, du fühlst dich getragen, du fühlst dich gehalten.
Ja.
Kannst du trotzdem versuchen, das so...
Ja, oh. Also es ist vor allem eine riesengroße Hand, die dich hält, die dich trägt, die dich schützt, die dich umarmt. Ja, sowas. Aber er ist auch einer, der dir schon sagt, wo du hin musst, damit alles läuft und ich von ihm reden kann. So, also auch ein Planer und ein Wegweiser, das ist er auch. Ja. Zornig habe ich ihn jetzt
auch,
noch nicht. Oder? Genau, gute Hirte auf jeden Fall. Er wird auch hinter mir herlaufen,
glaube ich. Das dachte ich gerade, also dass du sagtest, ne, das passt ja auch ein bisschen auf einen Hirtenplaner, einen Vorausschauer. Du musst ja ein Hirte, wenn du mit seiner Schafherde oder mit seinem Schaf, sorry.
Welche Wiese passt mir besonders? So, ja. Genau, ja.
Vielen Dank, Carmen, sehr cool. Und du hast ein Buch geschrieben?
Habe ich, Stell dich auf die Hoffnung.
Das wollen wir schon mal zeigen, hier.
Ja.
Da ist die Kamera. 100.000 Kameras. Stell dich auf die Hoffnung.
Also ich habe ein Teil, ist immer in jedem Kapitel die normale Erkrankungsgeschichte, wie es mir mit der Chemo geht, wie es mir mit dem Laufen geht, wie es mir gesundheitlich geht. Und dann kommt aber auch bei vielen Kapiteln, was ich mit Gott erlebt habe, wie er mit mir gesprochen hat.
Ist das Bild von dir?
Ja. Und? Im August 2020 ist es geschossen worden. Und diese Mauer und so, das war mal, ich bin Gestalttherapeutin auch und habe mir irgendwann gesagt, so jetzt bitte mal das, was du fühlst und habe dann angefangen, eine Mauer zu malen und habe dann ein Foto genommen und das war dieses und habe dann mich da rausgeschnitten und mich auf diese Mauer gestellt. Und das habe ich abfotografiert und als Bild quasi zur Verfügung gestellt. Und das sind 25 Mauersteinchen und im Kapitel hast du 25 Bausteine der Hoffnung, auf die ich mich gestellt habe.
Und das Buch kann man... Das Buch kann man im Handel beziehen? Amazon?
Amazon. Also im Moment, da es noch sehr, sehr frisch ist und ich es als also selber vermarkte und ähnliches über ePubli. Kann man es bei ePubli halt auch sehr gut schon bekommen. Amazon sollte aber auch schon funktionieren und Buchhandel mittlerweile auch. Also ich weiß, eins ist gegangen.
Der Film kommt erst in 4-5 Wochen.
Also dann auf jeden Fall im Buchhandel. Okay. Genau, dann auf jeden Fall im Buchhandel.
Dann brauche ich dich ja gar nicht bei meinen 4 Abschlussfragen nach dem... Ah, doch, das frage ich. Gibt es ein Buch, das du nicht nur 2-mal gelesen hast?
Ja.
Die Werbung haben wir ja schon. Der Werbeblock haben wir schon.
Das habe ich unzählige Male gelesen. Und mich trotzdem noch wegen Schreibfehler geärgert. Ja, es gibt dieses Hallo Mr. Gott, hier spricht Anna.
Ja, das wollen wir auch mal kurz amazonen.
Das habe ich auf jeden Fall ganz oft gelesen.
Während ich das noch wegtrashe, die Frage 2, wozu kannst du leichter Nein sagen als in den... Als vor 5 Jahren, oder? Ja? Na Quatsch, machen wir doch. Wozu kannst du leichter Nein sagen als noch vor 1,5 Jahren?
Mhm. Zu allem, was mir meine Werte jetzt klauen will. Also zu alles, was mir raubt, was Gott mir geschenkt hat. Also wenn ich jetzt keine Zeit hätte, über mein Buch und über meine Erlebnisse zu sprechen, weil ich irgendwo anders sein müsste, dann würde ich Nein sagen, wenn ich es mir aussuchen darf. Hm. Ja. Und zu Familie.
Man muss dazu sagen, Carmen, du wärst heute nicht hier, weil du hättest eigentlich ein Konzert und bist trotzdem hergekommen. Hm. Das finde ich super.
Mhm.
Passt. Kann man ja erwähnen, oder?
Ja.
Und genau. Die dritte Frage, welche Überzeugungen, Verhaltensweisen und oder Gewohnheiten, die du dir in dieser Zeit angeeignet hast, mhm. haben dein Leben, das ist jetzt echt eine herausfordernde Frage, definitiv mhm. verbessert?
Ja. Zeit mit Gott, die hatte ich vorher nicht.
Wie gestaltest du die?
Halt mein Abendritual, was ich habe, die Bibel lesen, bevor ich ins Bett gehe,
ja.
so gut und so oft, wie ich es kann. Dann auch die Gebete während der Autofahrt. Ich bete mittlerweile während der Autofahrt, spreche ich mit ihm, meistens auf dem Weg zur Arbeit und dann anschließend auch wieder zurück. Das sind so die Zeiten, da habe ich kein Radio mehr an, das hatte ich sonst immer, aber das habe ich jetzt nicht mehr.
Es läuft nicht mehr eins live, sondern das himmlische...
Ja. Live, da bin ich direct. So meine Plaudertasche im Monolog, wie mein Tag war. Und manchmal kriege ich eine Antwort über eine Plakatwand oder über was ich sehe.
Schöne Überleitung zur letzten Frage.
Die Plakatwand.
Plakatwand. Mhm. Was kommt drauf aufs Plakat?
Komm. Also ich denke, meine Plakatwand wäre wie so ein Abspann bei einem Film. Also die beweglichen Plakate, die man ja auch kennt.
Ja, kann man natürlich schlecht bildlich darstellen.
Ja, aber ne, die dreht sich halt so, ne? Und man kann darauf dann lesen, mein Leben oder dein Leben kann man auch nehmen. Und dann Regisseur war Gott, Produzent war Gott, Kostümbildner war Gott und so
Sehr
weiter.
Gute Idee, ist zum ersten Mal.
Mhm, okay.
Wird eine Herausforderung.
Mhm.
Aber wir haben die beste Grafikerin und Grafiker.
Versucht mal.
Das wird. Ganz herzlichen Dank.
Ja.
Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Echt. Ich sage es jetzt fast jede Sendung, glaube ich. Ich sage das am Schluss. Danke fürs Zuschauen. Ist auch so. Ich danke euch, dass ihr euch die Sendung angeguckt habt, die Geschichte gehört habt. Heute von Carmen. Ich möchte nochmal daran erinnern, an die 100.000 und euch bitten, dass wir als Community diesen riesigen Betrag, für uns riesigen Betrag, zusammenlegen, damit alles gut weitergehen kann im Jahr 2022. Nächste Woche gibt es einen neuen Film. Und bis dahin, bleibt oder werdet super fromm. Macht's gut. Tschüss.